Lebe gut, der Podcast mit Angela Neis und Gästen. Heute mal wieder zu dritt im Podcast, direkt live hier vor Ort. Ich freue mich sehr, zwei sehr, sehr spannende Menschen. Karin Bonner, die ein Buch geschrieben hat, Nie wieder Flugangst heißt das. Karin weiß, wovon sie redet, denn neben ihrer Tätigkeit als Diplompsychologin ist sie auch noch seit Jahren als Flugbegleiterin aktiv. Unterstützt wurde sie dabei von dem pensionierten Piloten Fritz Kleiber. Mit dem hat sie nämlich jahrelang Seminare gegeben. Flugangst gegeben. Herzlich willkommen, Karin. Hallo, Fritz. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Stellt euch mal vor, damit wir noch mal ganz kurz einen Einblick bekommen.
Ich bin Karin Bonner und Fritz und ich, wir kennen uns vom Fliegen. Da gehen wir direkt in medias res, aus dem Flugzeug. Fritz sitzt vorne im Cockpit, ich habe hinten in der Kabine gearbeitet und wir hatten schon schöne Flüge zusammen nach Peking, nach Sao Paulo. Zudem hat er mich immer wieder begleitet auf Flugangstseminaren und war da eine ganz wesentliche Unterstützung bezüglich der technischen Informationen. Also wir kennen uns schon seit über 20 Jahren.
Mhm. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Flugkapitän. Mein Name ist Fritz Kleiber und ich begrüße Sie auf unserem virtuellen Flug heute von Stuttgart nach Hamburg. So habe ich jahrelang meine Fluggäste begrüßen dürfen und obwohl ich jetzt schon seit fast 9 Jahren im fliegerischen Ruhestand bin, lässt mich das Thema Fliegen und vor allem auch die Flugangst nicht los, weil ich habe, wie Karin schon sagte, mit ihr zusammen und anderen Kollegen über 20 Jahre lang Seminare mit Leuten gemacht, die einfach entspannter fliegen wollen.
Und das ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Die Urlaubszeit, die naht jetzt gerade im Moment. Die Leute planen ihre Urlaube. Ich persönlich gestehe auch, wir haben es vorhin mitgekriegt, wir hatten uns schon unterhalten. Ich fahre lieber mit der Bahn als eigentlich, dass ich fliege. Jetzt steht es aber in einer Woche steht es an. Ich fliege mit meinen Kindern nach Gran Canaria und bin so ein bisschen... Naja, ängstlich jetzt vielleicht nicht mehr. Also ich habe jetzt auch wirklich dieses Buch gelesen und habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Aber so richtig wohl ist mir dabei nicht. Und es scheint ja wirklich ein Thema für die Menschen zu sein, wenn ihr da regelmäßig Flugseminare gebt und gegeben habt. Wie viele Leute sitzen da in solchen Seminaren eigentlich drin?
Also in den Seminaren selber sitzen immer so maximal 14 Leute drin, weil es ja auch eine Sache der Betreuung ist. Wir betreuen ja auch persönlich und wir fliegen ja nachher in den Seminaren auch mit den Teilnehmern. Und von daher darf die Gruppe nicht so groß sein. Mhm. Aber das, was du gerade gesagt hast, Angela, dieses Unwohlfühlen beim Fliegen, das haben tatsächlich über 70% der Fluggäste. Da gibt es natürlich Steigerungen. Also Unwohlfühlen bedeutet, ich fliege noch, ich fliege halt nicht gerne. Aber dann gibt es halt auch die, die sich wirklich ins Flugzeug reinzwingen müssen. Also die einen Flug gebucht haben, es dann verdrängen, dass sie den Flug gebucht haben. Und umso näher das Datum kommt, umso schlimmer wird das. Dann können sie nicht mehr schlafen, können sie nicht mehr essen. Und dann überlegen sie, was sie tun könnten, um diesen Flug zu vermeiden. Und das ist wirklich ein ganz großer Unterschied nochmal zwischen Unwohlfühlen und dann peu à peu auch eine wirkliche Flugangst zu entwickeln.
Jetzt kann man ja auch irgendwie sagen, da kann man irgendwie drum rumkommen, dann buche ich halt keine Flugreisen mehr. Aber es gibt ja tatsächlich auch Leute, die wahrscheinlich darauf angewiesen sind, weil sie irgendwo arbeiten müssen, wo man jetzt nicht einfach so in 2 Tagen mal schnell hinkommt. Grundsätzlich, woher kommt denn das, dass man Angst vorm Fliegen hat?
Naja, Angst ist ja grundsätzlich was ganz Normales. Ohne Angst wären wir gar nicht überlebensfähig. Also das möchte ich einfach vorwegnehmen. Und die Flugangst, das Flugzeug ist ein idealer Nährboden für Ängste, weil es ist eng. Ja, das mögen nicht alle Leute, wenn es eng ist. Und sie können nicht jederzeit raus, wie aus einem Raum. Ja, die Tür ist zu. Das bedeutet, Klaustrophobie ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Dann spielt Höhenangst mit rein, ja. Dann spielt die Angst vor dem Absturz mit rein. Ja, das wird ja immer wieder ganz groß auch in den Medien oder medial aufgebauscht. Also es sind viele Faktoren. Oder selber die Kontrolle im Flugzeug zu verlieren, eine Panikattacke zu bekommen und dadurch im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, ist auch ein Faktor. Also es sind so viele verschiedene Formen der Ängste, die in dem Flugzeug auftreten können.
Statistiken besagen, das Flugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel. Wie kommt es dann trotzdem, dass wir uns diese Horrorszenarien ausmalen?
Ja, das ist zum überwiegenden Teil einfach Unwissenheit. Oder wenn man gerade so, was weiß ich, alle 14 Tage Medien im Cockpit anschaut, auf irgendeinem Sender, Das ist natürlich, hat mit der Realität nichts zu tun. Und das ist so hauptsächlich meine Aufgabe als Pilot gewesen. Karin hat ja schon einige Punkte genannt, die eben zu dieser Flugangst führen. Und meine Aufgabe ist es eben, diesen fliegerisch-technischen Teil darzustellen und den Leuten klarzumachen, da vorne sitzen Kerle, die sind ganz speziell für diesen Beruf ausgewählt worden. Die haben diese Eigenschaften, die man da braucht, wie Teamfähigkeit, Führungseigenschaften und so weiter. Und die werden ständig weitergebildet. Also die können nicht so, wie Sie jetzt, einmal ihren Führerschein machen und dann 50 Jahre durch die Gegend gondeln. Nein, ein Pilot muss quasi zweimal im Jahr seinen Führerschein in Theorie und Praxis neu machen. Und das ist ja schon mal was. Und so könnte ich jetzt mehrere Beispiele nennen, wo einfach die Leute nicht wissen, was steckt da an Know-how, an Sicherheit, an Technik dahinter. Und das für mich Entscheidende bei diesen Seminaren war eben diese Kombination. Einerseits der psychologische Teil, um da eben an den Leuten zu arbeiten und dann Unwissen und vielleicht auch Fehlinformationen zu korrigieren, was das fliegerisch-technische betrifft. Und das war meine Aufgabe dann.
Ich finde das einen sehr spannenden Aspekt, dass ihr tatsächlich zweimal im Jahr diese Prüfung quasi wiederholen müsst. Also das ist ja was, was, wie du sagst, auch beim normalen Autoführerschein ja gar nicht denkbar ist irgendwie. Aber dennoch sehr beruhigend einfach für die Fluggäste, weil man sich einfach denkt, naja, also ich glaube, ich habe mich tatsächlich schon öfter mal gefragt, wie oft sind die das schon mal geflogen und was ist, wenn das sein erster Flug ist? Aber das, dazu scheint es ja irgendwie gar nicht zu kommen. Ne? Also da ist ja, wird ja alles safe gemacht, dass man da wirklich erfahrene Leute hat. Was ich auch sehr spannend fand, das hast du erzählt, vielleicht können wir da auch nochmal drüber reden, die Auswahlkriterien für jemand, der jetzt als Pilot arbeiten möchte, die sind ja ziemlich streng, ne?
Ja, die waren vielleicht früher ein bisschen strenger, kann ich als älterer Herr dazu sagen. Aber die sind natürlich sehr speziell und da muss man in Dingen wie Englisch, Physik, Mathematik, Kopfrechnen, räumliches Vorstellungsvermögen, muss man überall über dem Durchschnitt veranlagt sein, sonst besteht man diese Prüfung nicht. Ich formuliere das mal auf altmodisch, man muss praktisch überall 2+ haben, ja. Also nicht überall 1 mit Sternchen, das geht gar nicht, das ist keiner. Aber wenn du irgendwo absacken würdest, dann würdest du durch diese Prüfung durchfallen. Und das ist das Erste. Und dann bei uns gab es immer so einen schönen Motivationsfilm, der nannte sich Prüfung lebenslänglich. Und genau das ist das. Zweimal im Jahr den Checkflug zu machen, zweimal im Jahr noch irgendwelche Übungsflüge zu machen, einmal im Jahr durch die Gegend fliegen unter Beobachtung von einem erfahrenen Ausbilder. Medizinische Untersuchung bis 40, einmal im Jahr, danach zweimal im Jahr und. Also die Jungs, die da vorne drin sitzen, denen können Sie auf jeden Fall vertrauen.
Das finde ich einen sehr beruhigenden Aspekt. Und nichtsdestotrotz sitzen ja Ängste dann einfach irgendwie tief. Karin, die Leute kommen zu euch an Bord. Gibt es denn vielleicht auch Möglichkeiten, jemanden sehr, sehr schnell zu beruhigen? Man kennt jetzt so diese Sachen wie mal ein Glas Sekt trinken oder auch, keine Ahnung, Medikamente. Du schüttelst schon gleich mit dem Kopf. Nein, nichts.
Ganz genau.
Was kann man denn als Sofortmaßnahme mit einem Fluggast machen, wenn du wirklich merkst, der betritt jetzt hier das Flugzeug und hat eine nicht änderbare Panik. Was macht man mit dem?
Also wichtig ist es, dass die Person sich auch outen darf. Also sie muss es nicht vor allen Gästen machen, aber wir Flugbegleiter, jetzt spreche ich aus der Rolle des Flugbegleiters, wir sind ausgebildet auch im Umgang mit dem Thema Flugangst. Das bedeutet, man könnte dann mit einer Atemtechnik versuchen, erstmal körperlich die Person wieder nach unten zu bekommen. Denn wir kennen das alle, wenn wir körperlich auf einem ganz hohen Level sind, ich nehme da immer so eine Skala von 0 bis 10 und 10 ist Panik, da kann ich noch so viel an die Person ranreden, da kommt nichts an im Kopf. Das heißt, erstmal körperlich runteratmen, dann checken, welches Thema ist es denn beim Fliegen. Dann sagt die Person vielleicht, ja, diese Turbulenzen immer. Und dann eben, sobald die Person körperlich auf einer 5 zum Beispiel wieder ist auf der Skala, dann auch mit realistischen Gedanken, was sind denn Turbulenzen überhaupt, dieses Thema angehen. Aber das ist an Bord eines Flugzeugs ganz wichtig. Die Person muss es nicht verdrängen, sie muss es nicht für sich behalten. Sie kann in einem ruhigen Moment in die Galley nach hinten, in die Küche, Flugzeugküche gehen, den Flugbegleiter ansprechen und sagen, mir ist es beim Fliegen nicht so gut. Und bitte, bitte, wenn man Flugangst hat, kein Alkohol und keine Tabletten. treffen, weil die Wirkung ist nicht unbedingt immer in die positive Richtung, sondern der Schuss kann auch nach hinten losgehen.
Das heißt, dass es dann vielleicht schlimmer wird sogar am Ende irgendwie mit der Panik oder so?
Ja, genau, weil in dem Moment, wo ich Alkohol trinke, verliere ich ja immer ein bisschen mehr die Kontrolle über meinen Körper. Und dann ist es eventuell so, dass ich den Druck noch stärker fühle. Ich will ja nicht auffallen und so weiter. Jetzt kann ich mich aber nicht mehr so kontrollieren wegen des Alkohols. Und dann kann der Schuss wirklich nach hinten losgehen. Und bei Tabletten ist es so, die Tabletten, die wirklich helfen bei Ängsten, die haben eine Toleranzentwicklung. Das heißt, ich brauche immer mehr, um den gleichen Effekt zu erzielen und manövriere mich da in eine Abhängigkeit rein. Also deswegen warne ich davor, beides zu nehmen, wenn ich häufig fliegen muss. Wenn ich nur einmal im Jahr in Urlaub fliege und unter ärztlicher Begleitung, ist es mit der Tablette für mich okay. Bei Vielfliegern, das sollte man davon absehen, denn beim Thema Flugangst geht es ums Umlernen. Und wenn ich etwas umlerne, kann ich das nicht unter Alkoholeinfluss oder Tabletteneinfluss. Da brauche ich einen klaren Kopf.
Und jetzt gehen wir mal davon aus, jemand kommt jetzt und hat Angst. Also du hast das vorhin schon angesprochen, wir reden hier von Höhenangst, wir reden von Klaustrophobie, was ich total gut verstehen kann. Um es mal einfach runterzubrechen, was sind denn Turbulenzen überhaupt?
Das würde ich direkt an Fritz weitergeben, die Frage.
Ja, die berühmten Luftlöcher. Ja. Ich war mal in der Fernsehsendung, da hat ein gewisser Herr Kerner mich gefragt, was denn ein Luftloch wäre. Er hätte das letztens erlebt und da habe ich gesagt, ja, stellen Sie sich doch bitte mal ein Aquarium vor. Mhm. Ja, kann er. Können Sie sich darin ein Wasserloch vorstellen? Nein, das geht nicht, da sage ich. Und so geht es auch mit dem Luftloch. Es gibt es nicht. Turbulenzen entstehen auf vielfältige Art und zwar dadurch, dass das Medium Luft in einer ungeordneten, unregelmäßigen, wirbelhaften Strömung ist. Und das Flugzeug, das sich in diesem Medium bewegt, muss diese Bewegungen mitmachen, sonst würde es unnötig belastet. Und ich vergleiche das immer mit ganz einfachen Dingen. Nehmen Sie jetzt ein kleines Ruderboot, fahren hier runter nach Cannstatt auf den Neckar und da können Sie ganz entspannt runtertreiben mit dem Boot. Wenn Sie aber jetzt mit demselben Boot 200 Meter vor den Rheinfällen in Schaffhausen unterwegs sind, dann rappelt und wackelt und tut es und genauso ist das mit Turbulenzen und in der Luft. Aber man darf das wirklich nicht unterschätzen. Meines Erachtens sind 70% der Hauptursachen Turbulenzen bei Leuten, die Flugangst haben. Und das haben wir dann immer schön erklärt, ob das jetzt Thermik ist im Sommer, ja, oder ob das oben in der Luft die sogenannte Clear Air Turbulence ist, die an Strahlströmen, an Jetstreams entsteht und. Da ist einfach wiederum, was ich vorhin sagte, mangelndes Wissen und danach eine Erklärung und dann kann man das ja nachher genau sich erklären, wenn man sich getraut hat zu fliegen. Ja? Mhm. Und das ist das Geheimnis von meinem Part.
Da würde ich gerne noch mal rein, Angela. Ja. Bei den Turbulenzen sage ich immer zu meinen Teilnehmern, verlange ich so ein 180-Grad-Umdenken. Also dadurch, dass das Flugzeug die Bewegung mitmacht, Fritz hat das schon angedeutet, ist die Materie nicht diesen Luftgeschwindigkeiten ausgesetzt. Zum Beispiel bei Erdbeben werden ja Hochhäuser auch so gebaut, dass sie die Bewegung leicht mitmacht, damit die Materie geschont wird. Mhm. Und beim Flugzeug ist es genauso. Das Flugzeug ist im Einklang mit der Natur. So wie das Boot auf dem Wasser auch. Und deswegen macht es die Bewegung mit. Wenn jetzt so eine imaginäre Hand das Flugzeug von oben ganz stillhalten würde, würdest du im Flugzeug denken, oh super, es ist ganz ruhig. Aber das Flugzeug vom physikalischen her würde einem wesentlich größeren Widerstand ausgesetzt sein, als wenn es ganz fließend die Bewegung mitmacht, die vom Wind vorgegeben ist.
Da darf ich schnell was ergänzen. Ich habe da Folgendes erlebt. Teilnehmerin sagte, und da sitze ich da am Fenster und schaue raus und der Flügel, der wackelt da 3-4 Meter rauf und runter, um Gottes Willen. Dann habe ich zu ihr gesagt, sei froh, wenn der wackelt, weil wenn er nicht wackeln würde, dann würde er abbrechen. Deshalb ist das Flugzeug so gebaut. Und ich kann auch dazu sagen, ich habe immer hier, ich habe meistens in Stuttgart die Seminare gemacht, ich habe zu den Leuten immer gesagt, wer kann Schwäbisch? Turbulenzen sind nur unangenehm, also unangenehm. Die sind niemals gefährlich. Wegen Turbulenz allein ist noch nie ein Flugzeug runtergefallen. Und merkt euch das. Und diese Sprüche, die sind dann da irgendwo auf der Festplatte und die helfen den Leuten, habe ich festgestellt.
Das ist schlau, weil das ist tatsächlich was, das war mir selber gar nicht bewusst. Also mein Gedanke war, als Mensch mit einer sehr blühenden Fantasie, ich bin Schauspielerin, dass ich denke, wenn es irgendwo wackelt, denke ich, oh Gott, wir werden abstürzen. Das ist natürlich total überzogen. Das war immer mein Gedanke. Und dass eine Turbulenz tatsächlich eben gerade nicht dazu führt, dass man abstürzt, war mir nicht klar.
Und es ist mega wichtig, das dann auch richtig einzuordnen und zu sagen, es ist unangenehm, aber nicht gefährlich, weil das macht auf dieser Angstskala von 0 bis 10 nämlich locker 2 Punkte aus. Weißt du, wenn was unangenehm ist, dann habe ich vielleicht eine 6 bis 7. Aber wenn ich richtig sage, das ist gefährlich, dann gehe ich natürlich hoch auf eine 9 bis 10. Und das ist einfach eine ganz wichtige Unterscheidung. Man soll nicht hergehen und soll sagen, ich liebe die Turbulenzen, also das wäre Quatsch, man muss realistisch bleiben. Aber das, was Fritz sagte, ja, dass eben das Flugzeug dadurch geschont wird, dass es die Bewegung im Einklang mit der Natur mitmacht. Das ist das Entscheidende.
Ich darf nur einen draufsetzen, ja. Und zwar, ich habe noch mal ein schönes Beispiel. Es gibt ja auch Leute, die mit Geräuschen nicht umgehen können im Flugzeug. Ja. Es sind ja ganz komische Geräusche zum Teil und oft ist es eine Kleinigkeit, ein Relais, das schaltet oder wenn die Motoren angelassen werden und die Druckluft abgeschaltet wird, die Klimaanlage und so weiter. Mhm. Und ich habe Folgendes erlebt, wir haben ja auch immer ein Flugzeug besichtigt. Und da lief eine Hydraulikpumpe. Also ich bin jetzt schlecht im Nachmachen, aber ich denke mal, das war so in etwa so ein Geräusch. Und neben mir eine Teilnehmerin verkrallt sich in meinen Arm und bekommt panische Angst am Boden stehend vor dem Flugzeug hier in Stuttgart am Airport. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wenn du das Geräusch hörst, dann kannst du froh sein, weil dann werden die Klappen ausgefahren, das Fahrwerk ausgefahren und so weiter. Also irgendwas, was in diesem Zusammenhang wichtig ist für das Flugzeug, für den Flug und für deine Sicherheit. Und nur wenn du das nicht hörst, dann hättest du ein Problem. Die hat mich montags angerufen nach dem Seminar. Aus Böblingen war sie, war lustig. Sagt sie, du, wir sind nach Hamburg geflogen. Ich habe jedes Geräusch auf diesem Flug erkannt. Die war geheilt. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die da drinstecken. Vielleicht kann die Karin das besser erklären. Ich bin kein Psychologe, aber das sind so Erfahrungswerte.
Karin, warum haben wir denn überhaupt Angst vorm Fliegen?
Also du kommst nicht mit der Flugangst auf die Welt. Es ist wirklich so, dass du die Flugangst erlernst. Natürlich nicht bewusst, du setzt dich nicht hin und sagst, jetzt werde ich eine Flugangst entwickeln, sondern das passiert unbewusst. Und da gibt es 3 Möglichkeiten. Das eine ist, du gehst auf einen Flug nach Hamburg und hast ganz wahnsinnige Turbulenzen und du kannst es nicht so einordnen, wie es Fritz gerade beschrieben hat, sondern du machst dir deine eigenen Gedanken, vielleicht medial durch Fernsehbilder noch verstärkt und hast dann das Gefühl, boah, wenn du ausgestiegen bist, ich habe das gerade noch so überlebt, mit Schweißperlen auf der Stirn. Dann ist es natürlich nicht so, dass du beim nächsten Mal denkst, juhu, ich steige da wieder ein. Mut zur Lücke, Mut zum Risiko. Da interpretierst du so und da hast du schon mal den ersten Meilenstein, um die Flugangst erlernt zu haben. Ein anderer Punkt kann Modelllernen sein. Also das auch, was Fritz sagte, wenn ich die ganze Zeit Mayday anschaue im Fernsehen, ohne ein Wissen zu haben, was ich entgegensetzen kann und das realistisch einzuordnen, dann kann das natürlich anhand der Bilder auch zu einer Flugangst führen, ohne dass ich jemals geflogen bin. Ja? Mhm. Und dann ist beim Fliegen auch als drittes immer noch der Kontrollverlust nicht unwichtig. Ja? Also dieses Beifahrersyndrom, was auch manche beim Autofahren kennen, dass sie sich auf dem Beifahrersitz verkrallen, wo sie am Steuer total entspannt sind, das kommt beim Fliegen natürlich auch noch mit rein, ja? Dass ich eben, dass es so anonym für mich ist, die Cockpit-Tür ist geschlossen und ich habe keine Ahnung, was der da vorne macht. Und deswegen ist es so wichtig, das nachvollziehen zu können. Ja? Also die Flugangst ist eine erlernte Angst und deswegen geht es darum, die umzulernen, ohne Alkohol, ohne Tabletten. Mhm.
Fritz, du wolltest da, glaube ich, noch einhaken. Kann das
ja, sein? Also von der technischen Seite her, es ist ja völlig unnatürlich, dass der Mensch fliegt. Insofern ist das nachvollziehbar, wenn jemand da Angst hat. Du sitzt in einer Röhre mit 2 mm Alubleche um dich rum. Draußen hat es minus 56 Grad. Das ist ja nicht natürlich. Da ist zu wenig Sauerstoff zum Überleben. Deshalb hat man Sauerstoffflaschen dabei für alle Fälle. Und du bewegst dich mit 900 Stundenkilometern durch die Atmosphäre. Also ist doch völlig logisch, dass das nicht normal ist für den Menschen und dass er da eine Angst entwickeln kann. Und ich habe da natürlich in den Seminaren auch sehr viel dazulernen können und in meinem Fliegerleben anwenden können. Ich bin oft, wenn ich mal 2 Minuten frei hatte, beim Einsteigen habe ich mich vor die Tür gestellt und habe die Leute begrüßt, dass die einfach ein Gesicht vor sich hatten, mit denen Smalltalk gemacht, ja. Wir wurden öfters auch mal gebeten, die First-Class-Gäste natürlich persönlich zu begrüßen und solche Dinge zu machen. Mhm. Aber das war gewaltig, was das für Auswirkungen hat, wenn die wissen, da sitzt einer oder zwei, mhm, der kümmert sich um mich. Und wenn dann irgendwas außer der Reihe mal ist, Verspätung, Durchstarten, irgend sowas, wo die Leute nicht auf jedem Flug erlebt haben, dann einfach eine kurze Ansage machen und sagen, hey Leute, wir sind da, wir haben das im Griff, wir regeln das. Es dauert jetzt halt noch mal 10 Minuten länger, dafür kriegt er jetzt einen Rundflug über Hamburg, ja, wenn da irgendwas dazwischen kommt.
Ja.
Und
ja,
das habe ich natürlich auf den Seminaren auch für mich mitnehmen können.
Wir haben alle noch die Bilder von 2001 in New York im Kopf und ich habe mal folgende Situation erlebt. Das war, muss ein Jahr später gewesen sein, vielleicht 2002 oder 2003, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ein Rückflug von Florenz nach Stuttgart und mir gegenüber am Gate sitzen zwei arabisch aussehende Männer und daneben dran ein sehr junger Mann, vielleicht 18 Jahre alt, der wirklich vor dem Anblick dieser arabischen Männer Panik bekommen hat aufgrund dieser Situation, wo ich dann auch gedacht habe, also selbst ich, die ja eigentlich nicht gerne fliegt, das war ja für mich eine völlig an den Haaren herbeigezogene Angst, wo du gedacht hast, ja, aber jetzt nicht jeder, der arabisch aussieht, tut das. Aber wo du wirklich merkst, eine irrationale Angst in Verbindung auch mit dieser Hilflosigkeit, die du durchs Fliegen hast. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr, ob dieser Mann seinen Sohn damals ins Flugzeug bekommen hat oder nicht. Ich glaube, also der stand da relativ lange da und ist wirklich ausgetickt. Und das fand ich faszinierend. Also wie eine Angst einen so dermaßen ergreifen kann, dass man vollkommen den Kopf verliert.
Hast du erlernt. Du hast die Bilder gesehen von, mhm, New York, sehr eindrucksvolle Bilder. Und dann hast du es erlernt. Das waren arabische Anführer, die das gemacht haben. Also gleich in unserem Kopf, da muss man genau hinschauen, wenn da plötzlich arabische Gäste am Gate stehen. Also ein totaler Quatsch, mhm, weil man ja auch immer, egal wenn was passiert in der Fliegerei, auch wenn es so was Schlimmes ist wie 2001, egal was es ist, es wird alles akribisch aufgearbeitet und du wirst in der ganzen Fliegergeschichte, in der Verkehrsfliegergeschichte, keinen Unfall, der aus den gleichen Gründen zum zweiten Mal genauso vorgekommen ist, vorfinden. Da wird Fritz vielleicht gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen können, ja, was dazu führt, dass natürlich in dem Fall, den du beschrieben hast, die Sicherheitskontrollen wesentlich verstärkt wurden, die Cockpit-Türen verschlossen wurden, damit niemand mehr so einfach ins Cockpit kommt. Aber ich möchte noch mal davor warnen, einfach von so Einzelereignissen, die sehr, sehr, mhm, dominant sind, dann gleich ganze Völkergruppen in irgendeine Richtung zu schieben. Ja, das ist genauso, wie es momentan eben mit Messern und Messerattacken passiert. Ja, ja. Das ist genau das Gleiche. Da erlernen wir was komplett falsch, weil das medial auch sehr stark in dieser Richtung aufgearbeitet wird. Und das ist erlerntes Verhalten, ja, und das musst du nachher mühselig wieder umlernen.
Ja, aber es war wirklich faszinierend. Also diese Absurdität, die mir als Person, die nicht gerne fliegt, aufgefallen ist, wo ich dachte, ich konnte das gar nicht in den Kontext bringen. Ich dachte dann nur so, also ich habe ja gesehen, auch wie der mit seinem Vater, dieser junge Mann, geredet hat und wirklich in einer völligen Panik war. Aber da siehst du mal, was so eine irrationale Angst machen kann, wo jedem anderen eigentlich klar ist.
Da musst du dann hingehen, da musst du den jungen Mann an die Hand nehmen und musst du sagen, jetzt schau mal, wo wir hier sind. Wir sind am Flughafen, wir sind durch eine Sicherheitskontrolle gegangen. Was haben die denn da gemacht mit dir? Die haben dich untersucht, dass du nichts dabei hast, keinen Sprengstoff. Ich hatte mal einen Sprengstoff-Spezialisten, der bei uns im Flugangstseminar saß und der hat gesagt, du brauchst so eine große Menge, um dem Flugzeug so einen Schaden zuzufügen, dass es wirklich abstürzt, die kriegst du heutzutage so gar nicht mehr durch die Sicherheitskontrolle. Mhm. Da müssten sich, was weiß ich, 10 Leute verabreden und jeder hätte so ein Tütchen mit Sprengstoff und da müssten, mhm, sie es irgendwie erstmal zusammenkriegen und so weiter. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Mhm. Und das müsste man dann Stück für Stück aufdröseln und sagen, schau mal, wir sind durch die Sicherheitskontrolle gegangen, was hat der mit dir gemacht? Und dann, ah ja, also die Leute, die hier alle sitzen, die sind sicherheitsüberprüft. Ah, super, das ist ja schon mal toll. Mhm. Und nur die steigen ins Flugzeug. Das Flugzeug ist auch sicherheitsüberprüft. Also so dann nach und nach, und dann merkst du schon wieder, ach, so ist das. Also so dieses Nachfragen kommt und die Irrationalität der Gedanken einem dann bewusst wird.
Mhm. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Information ist dann alles. Mhm. Und Ich weiß jetzt nicht, in welcher Richtung deine Frage da noch gezielt hat. Security findet am Boden statt, hat Karin ganz schön erklärt gerade. Und da sind wir ja auch immer kontrolliert worden. Und da verlassen wir uns drauf.
Ehrlich, als Flugpersonal wird man auch,
ja, vor jedem Flug, alles komplette Programm.
Könnt ihr einfach Koffer. Quatsch machen.
Nicht nur das, wir werden sogar sicherheitsüberprüft im Vorfeld. Das geht übers Luftfahrtbundesamt und du wirst genau überprüft. Jeder, der Zugang hat in den Sicherheitsbereich eines Flughafens, wird genauesten Überprüfungen unterzogen.
Siehst du, das war mir jetzt auch wieder mal nicht klar, dass selbstverständlich natürlich auch das Personal überprüft werden muss.
Jeder Caterer, also jedes Essen, was an Bord kommt, ist kontrolliert.
Auch die Leute, die Koffer irgendwie?
Alle, innerhalb dieses Sicherheitsbereiches sich bewegen, alle die haben wie so eine Art polizeiliches Führungszeugnis, sonst kommen die da gar nicht rein, sonst bekommst du diesen Ausweis gar nicht.
Das finde ich jetzt aber auch nochmal eine sehr beruhigende Tatsache einfach, ne? Ich würde jetzt mal gerne, mich würde mal so ein Ablauf interessieren. Also wir sind wahrscheinlich hier in diesem Raum alle schon mal geflogen und nichtsdestotrotz. Was genau passiert? Ich betrete das Flugzeug, ich werde hingesetzt und dann dauert es erstmal sehr lange. Das ist übrigens eine Sache, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Das ist was mir als nicht oft Flieger schon auffällt, dass man diese Worst-Case-Szenarien selbstverständlich dann bei der Einführung aufzählt. Ne? Die Masken fallen runter, du holst die Weste raus und du denkst, Weste, ich fliege doch nur nach Hamburg. Macht man das überhaupt noch, dass man trotzdem die Westen rausholt, falls man irgendwie auf Wasser landen muss?
Oder? Also es gibt immer, wenn du Starts und Landungen hast, die in der Nähe von größeren Gewässern stattfinden, da gibt es so eine Zahl, 90 Kilometer sind das, dann wirst du auf die Schwimmwesten hinweisen. Und das ist immer so, wenn mehrere Menschen an öffentlichen Plätzen zusammenkommen, hast du einen Hinweis auf irgendwelche Notausgänge. Ist auch im Hotel so. Mhm. Du siehst da auch die Notausgänge und so weiter. Und im Flugzeug ist es nichts anderes. Und nur wenn du ungerne fliegst, Angela, oder andere auch, dann hast du so einen Fokus auf alles, was negativ ist. Ja. Und das ist eben genau das Thema. Und in dem Moment, wo du da lange sitzt, da geht es eben darum, den Körper durch eine Atemübung erstmal so ein bisschen runter zu regulieren, zu schauen, wo bin ich zwischen 0 und 10. Da kann ich wunderbar selber mich so ein bisschen regulieren. Ja? Mhm. Dann die Gedanken in die Richtung zu bringen, dass ich den Flug für mich entspannt hinter mich bringen kann. Das bedeutet nicht, Katastrophengedanken zu haben, sondern wirklich sich zu versuchen, mit realistischen Abläufen zu beschäftigen. Was macht der jetzt wirklich? Und wenn ich Fragen habe, den Flugbegleiter zu fragen, ja, nicht den Gast neben mir, der ist vielleicht der Vielflieger, der an der Bartheke gerne auftrumpft. Also ich will niemandem zu nahe treten, aber die Information ist dann nicht aus erster Hand. Also sich dann die Infos aus erster Hand zu holen.
Ja.
Den Hinweis würde ich geben. An der Stelle, wenn du merkst, jetzt geht's los und hier, das ist doch nicht normal, das ist nicht normal, hol dir die Infos ein, hol dir die realistischen Gedanken dazu ein, kontrollier deinen Körper und dann vielleicht auch noch mit den Geräuschen sich so ein bisschen zu beschäftigen. Da wird Fritz jetzt auch nochmal drauf eingehen. Das finde ich ist ganz wichtig an der Stelle, weil das ist wirklich ein längerer Zeitpunkt, bis es dann losgeht. Du hast die Möglichkeit, ganz am Anfang einzusteigen und dich quasi dann schon zu konfrontieren, zu sagen, ich will mich bewusst an der Stelle runterregulieren, ich will mich dem aussetzen, dass ich jetzt 20 Minuten zum Beispiel da sitze. Nee. Oder ich sage, das will ich nicht, dann steigst du ganz zum Schluss ein. Ja? Dann bist du eine der Letzten, die einsteigt und dann machst du so, das kannst du frei wählen.
Ja. Das ist mir auch lieber, weil sonst muss ich mich unnötig irgendwie mit Dingen konfrontieren. Aber gut, der Ablauf.
Ja, ich habe in den Seminaren immer einen kompletten Flugablauf mit den Leuten durchgemacht. Und zwar mit Schwerpunkt Geräusche und Bewegungen des Flugzeugs. Ja? Mhm. Viele Leute glauben, wenn sie jetzt in Bodennähe eine Kurve fliegen zum Beispiel, dass sie abstürzen, weil sie links zufällig bei einer Linkskurve schon den Boden sehen können. Mhm. Das ist aber nur eine Perspektive, weil sie halt so dicht am Boden noch sind. In der Höhe, in 10 Kilometer Höhe, ist dieselbe Kurve völlig harmlos für die. Und das kann man alles schön erklären. Warum kurvt so ein Flugzeug überhaupt schon so früh? Mhm. Ja, zwei Gründe. Einmal, weil da vorne wohnt vielleicht einer, der sehr wichtig ist und der keinen Flug lernen möchte. Aber nee, generell, also wir haben Noise Abatement Procedure, wir müssen wirklich Lärm vermeiden, Lärm verteilen. Und oft, Zürich zum Beispiel, kommen ja dann auch in eine Richtung Berge und da ist es dann ziemlich klug, wenn man vorher kurvt, ne? Und eben nicht auf die Berge weiter zufliegt. Und insofern ist das ein völlig normales Manöver und ja, und das erkläre ich den Leuten von dem Moment an, wo wir Triebwerke anlassen, was wir da Geräusche hören. wenn man dann rausrollt, dann hoppelt es manchmal so auf Schwäbisch, ja, weil einfach die Straße, praktisch der Taxiweg, schlecht sind. Ja. Mhm. Ist auch völlig normal, passiert gar nichts. Und dann beim Start, manche meinen ja, Start und Landung sind das Gefährlichste überhaupt. Es ist genauso gefährlich oder ungefährlich wie der ganze Flug. Aber was ich immer erklärt habe, beim Start und bei der Landung kommen immer relativ viele Aktionen auf relativ kurzen Zeiträumen zusammen. Deshalb ist es anspruchsvoller. Die Leute müssen konzentriert das abarbeiten, was sie eben gelernt haben und im Simulator immer mal wieder wiederholt haben. Und deshalb ist das normale Routine für einen Linienpiloten. Und so gehen wir dann hoch und machen einen kurzen Reiseflug, dann wieder den Anflug. Wenn man dann das Gas rausnimmt, dann meinen manche, oh Gott, jetzt sind alle Motoren ausgefallen, jetzt stürzen wir ab. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt 10 Kilometer hochfliegen, 10.000 Meter Richtung Hamburg, und alle Triebwerke fallen aus, was passiert dann? Denkst du, wir fallen direkt runter?
Menschen mit nicht physikalischen Kenntnissen wie ich, mit einem Punkt in Physik, ja, aber das stimmt nicht, gell?
Nein, das stimmt nicht. Wir setzen einfach diese Höhe, diese potenzielle Energie in kinetische um und dann segeln wir mit unserem Airliner darunter mit 1 zu 20. Also wir kommen 200 Kilometer weit im Segelflug, ohne jeden Motor.
Ah,
ja.
Okay.
Und dann haben wir noch so Hilfsaggregate, dass wir noch genügend Strom und Hydraulik haben. Und dann ist ja das geschult, dass man dann wieder ein Triebwerk zumindest zum Laufen kriegt und dann eben jederzeit landen kann auf irgendeinem Airport. Dann in Deutschland sowieso kein Problem, wo wir alle naselang einen Airport haben. Aber ja, so sieht es dann aus.
Das machen wir natürlich, wenn wir unsere Seminare haben, dann können wir das so richtig aufdröseln. Ja? Dann machen wir einen Steigflug, was für Geräusche hast du dann? Den Kurvenwinkel, dann sag mal maximaler Kurvenwinkel, Fritz.
Der normale Kurvenwinkel ist 25 Grad und wir können auf 30 Grad gehen und wenn jetzt der Pilot, der fliegt, sind ja immer zwei da vorne, einer fliegt, der andere kontrolliert ihn sozusagen.
Mhm.
Der Pilot Monitoring heißt der dann. Ja, also der Beifahrer hat eine sehr wichtige Rolle in so einem Flugzeug. Und dann sagt er sofort, Bank, your bank is high. Das geht ja alles in Englisch im Normalfall. Ja, und dann korrigiert er das und wenn er das nicht korrigiert, dann greift der andere ein und korrigiert das, dass wir in keinen unsicheren Flugzustand kommen. Also es ist immer, einer fliegt, der andere kontrolliert, assistiert, macht den Sprechfunk, fährt die Landeklappen, fährt das Fahrwerk und so weiter.
Warum findet denn alles eigentlich auf Englisch statt? Weil das insgesamt international dann dokumentiert wird oder es ist einfach die internationale Flugsprache?
Ja, genau. Einmal das und dann die ganzen Verfahren sind ja auch von den Herstellern in Englisch festgelegt.
Mhm.
Und klar sagt man da mal irgendwas auf Deutsch zu seinem Kollegen,
ja.
Aber alles, sobald es irgendwie anspruchsvoll wird, Start, Landung oder irgendeine Abnormalität, wenn irgendein kleiner Fehler auftritt oder sonst was, dann haben wir ein Verfahren und es wird sukzessive in Englisch sauber abgearbeitet. Und das ist übrigens auch ein Punkt, warum ich mit den Leuten immer gern ins Flugzeug bin. Redundanz, ganz wichtiges Thema.
Mhm.
Also wenn du dir vorstellst, in einem Flugzeug ist jedes System, das wichtig ist, mindestens doppelt vorhanden. Also du hast eine Handbremse, ja, und im Auto, im Flieger hast du eine Handbremse und nochmal andere Möglichkeiten, das zu ersetzen.
Mhm.
Oder Navigationscomputer, da haben wir mindestens zwei, oder Flight Management Computer auch zwei. Dinge, die ganz wichtig sind, sind sogar dreifach vorhanden. Drei Hydrauliksysteme zum Beispiel im Airbus. Und sobald da eins ausfällt, dann haben wir da dieses Verfahren x-mal geübt, ja, im Simulator, haken das ab und dann ziehen wir unsere Konsequenzen. Sprich, können wir mit dem Fehler nach Hamburg durchfliegen oder müssen wir vorsichtshalber in Frankfurt eine Zwischenlandung einlegen und einfach auf Nummer sicher gehen. Und das war halt 40 Jahre lang meine Devise, Safety first. Und das ist auch so gewollt vom Gesetzgeber, von den Airlines. Und jeder Pilot, der da vorne sitzt, handelt danach.
Und jetzt muss man ja auch nochmal dazu sagen, ich weiß nicht, einer von euch beiden hatte das im Vorgespräch gesagt, dass tatsächlich diese Teams, die da an Bord sind, auch sehr, sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Auch da einfach man davon ausgehen kann, das sind Menschen, die menschlich miteinander als Team umgehen müssen, um da auch noch mal so eine Sicherheit einfach zu bekommen. Ne? Wenn irgendwelche schrägen Sachen passieren sollten, dass es da ein Team gibt,
genau,
und
das
nicht irgendwelche
so.
Alleinkämpfer.
Ja, das fängt ja schon beim ersten Eindruck an. Das kennst du ja auch im normalen Leben. Den ersten Eindruck, den man von jemand gewinnt, den man noch nicht kennt, ist sehr wichtig. Und da kommt es eben drauf an, wie gehe ich mit dem anderen um? Wie kommuniziere ich mit dem? Ja? Wie nutze ich die Ressource des Kollegen am besten, dass der sich auch traut, mir zu sagen, hey Junge, du machst jetzt gerade einen Fehler. Korrigiere das bitte. Ja? Und das ist das sogenannte Human Factor Training. Und da sind wir in der Fliegerei halt 20, 30 Jahre voraus, weil als die Jetfliegerei in den 70er Jahren eingeführt wurde, ist halt viel passiert, weil alles viel schneller ging und wenig Erfahrung da war. Und das Problem liegt dann eben oft zwischen den Kopfhörern, wie ich immer zu sagen pflege. Also es spielt sich im Kopf was ab und das kann man optimieren. Und da werden die Leute auch jährlich geschult, auch zusammen mit den Kabinenbesatzungen, machen wir ein CRM-Training jährlich und das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich bin übrigens auch Trainer, also CRM-Trainer, Ausgebildeter.
Crew Resource Management,
richtig,
ist
ja.
der vollständige Begriff für CRM. Ja, das ist total wichtig und genau das ist diese Teambildung, ja, weil dadurch nutzt du die Ressourcen und du hackst nicht auf irgendwelchen Schwächen rum, die jeder hat, sondern du nutzt die Stärken des anderen. Und das kann einfach auch mal sein, dass einer von den beiden vorne vielleicht nicht so gut drauf ist, aber dann wird es kommuniziert. Ja. Mhm. Und dann schaut man, kann man das trotzdem machen, den Flug, oder meldet man sich an Fit to Fly oder was auch immer. Also Sicherheit hat immer oberste Priorität. Mhm. Ja.
Ich finde das sehr beruhigend zu wissen, weil letztendlich, das sind ja oft die Dinge, die einen gerade, wenn man auch Angst vor Dingen hat, dass man gerade so vor den Ego-Strukturen anderer Menschen dann eventuell Angst haben könnte. Mich würde nochmal interessieren, wie hoch ist die Geschwindigkeit, wenn so ein Flugzeug startet? Was ist die Maximalgeschwindigkeit dann?
Ja, das ist natürlich wiederum sehr unterschiedlich, hängt vom Flugzeugtyp ab. Vom den Umgebungsvariablen wie Luftdruck, Höhe, Temperatur. Und man startet nicht immer mit Vollgas, aus zwei Gründen. Ja, weil man die Triebwerke schonen möchte. Mhm. Und wenn du mit deinem Auto immer Vollgas fahren würdest, würde es viel schneller kaputt gehen. Mhm. Das hat natürlich auch noch einen wirtschaftlichen positiven Effekt. Sondern wir rechnen quasi vor jedem Start genau die Prozente an Startleistung raus, die wir brauchen. Und ich nehme jetzt mal, ich war ja am Schluss Kapitän auf dem A380, ja, Startgewicht 560 Tonnen, das entspricht etwa 112 Elefanten, wenn du dir das vorstellen möchtest. Und da sind wir ja abgehoben, ich sag mal jetzt mit ja, zwischen 280 und 300 Stundenkilometer.
Doch.
Ja.
Wow, okay.
Und die Triebwerke müssen eben diesen Vorwärtsschub erstmal erzeugen, dass man die Geschwindigkeit hat. Und dann geht's hoch.
Da gebe ich immer jedem, der mit Physik sich nicht so gut auskennt, den Tipp, einfach mal auf der Beifahrerseite, wenn ich auf der Beifahrerseite im Auto sitze und auf der Autobahn fahre, das Fenster runter zu kurbeln, einfach mal meine Hand wie eine Tragfläche nach außen zu strecken. Mhm. Und dann wirst du sehen, was mit der Hand passiert. Also wirklich den Arm rausstrecken und wo hebt es denn deine Hand hin mit der Geschwindigkeit? Du wirst Schwierigkeiten haben, die unten zu halten. Die wird es dir nach oben abheben. Und das ist genau der Effekt, der beim Fliegen eben greift.
Auftrieb.
Und so kann man es auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn man selber von Physik gar keine Ahnung hat, einfach mal im eigenen Körper erleben.
Also euer Tipp jetzt einfach mal irgendwie, wenn ich jetzt Flugangst habe, weniger Horrorfilme anzugucken, wo irgendwelche Flugzeuge abstürzen, nachdenken, mich ein bisschen vielleicht mit der Physik beschäftigen und vor allem, was du auch sagst, ruhig atmen.
Also die zwei Sachen, der Kopf hängt nun mal am Körper dran.
Ja.
Das heißt, ich sollte versuchen, den Körper auf dieser Skala von 0 bis 10 auf einem mittleren Level einzupendeln. Und das kann ich ganz gut. Die Akuttechnik ist die Atemtechnik. Da gibt es viele andere Möglichkeiten. Wenn jemand Erfahrung hat mit autogenem Training, dann kann er das auch nutzen. Also es gibt ja viele Menschen, die schon Erfahrungen haben mit Entspannungsverfahren. Mhm. Die Atemtechnik ist eine Akuttechnik, da kann ich mich schnell runterregulieren. Mhm. Und wir vermitteln das auch immer in den Seminaren und dann eben, wie du schon gesagt hast, Angela, sich mit den realistischen Gedanken beschäftigen. Vorher vielleicht auch mal so eine Art Drehbuch schreiben, ja. Und nicht in die negativen Gedanken. Das würde automatisch kommen. Also ich muss wirklich aktiv immer da dranbleiben, wie bei jedem Umlernprozess. Ich kann auch nicht Vokabeln umlernen, indem ich passiv bin, sondern auch da muss ich aktiv werden. Und mit der Flugangst ist es genau dasselbe. Ich muss aktiv werden, ich muss mich mit meinem Körper auseinandersetzen und mit den realistischen Gedanken zum Fliegen.
Also Step 1, erstmal das Buch lesen. Step 2, ich möchte jetzt Seminare besuchen. Wo kann ich euch erreichen?
Ja, wir haben eine Website, www.karinbonner, durchgeschrieben in einem Wort.com. Und da bieten wir einfach auch so Tagesseminare an. Wir bieten Einzelseminare an, Gruppenseminare an. Man kann mit Fritz mal auch in den Simulator gehen, das buchen. Also wir haben da ganz verschiedene Sachen, die wir anbieten und wirklich auch einen ganzen Flug mal durchsprechen. Ja? Mhm. Einfach mal schauen, warum hast du jetzt diese Flugangst? Was ist genau dein Thema? Und auf dieses Thema einzugehen und dann in der Flugphase mit diesem Thema zusammen das umzulernen.
Sehr schön. Also ich werde gucken, wie es mir nächste Woche auf meinem Flug geht. Ich gebe Rückmeldung. Wenn ich Panik kriege, buche ich dann gleich ein Seminar bei euch hinterher.
Wunderbar, Angela. You're very welcome.
Ja, Karin Fritz.
Machen wir da ganz schwäbisch Spaß haben.
Ja, genau.
Auf jeden Fall.
Super Sache. Unser Podcast heißt ja Lebe gut. Ich frage mal, Karin, was bedeutet denn Lebe gut für dich persönlich?
Lebe gut bedeutet für mich mittlerweile Entschleunigung, Zeit zu haben. Mhm. Zeit mit meiner Familie, mit meinen Liebsten zu verbringen, aber auch Zeit mit mir selber zu verbringen. Also einfach Zeit zu haben und den Stress weit von mir zu schieben.
Sehr schön. Fritz, was bedeutet es für dich?
Ja, jetzt nach fast 9 Jahren Ruhestand und Abstand von der Fliegerei, wo die Zeit auch wie im Fluge vergeht, ja, habe ich einfach meine Selbstbestimmung gefunden, dass ich nicht mehr jeden Monat mir sagen lassen muss, wann ich wo hinzufliegen habe, sondern meine Projekte und meine Urlaube alles selber auswählen kann, wie ich möchte. Und wenn ich mir das so Revue passieren lasse, dann lebe ich gut. Also so wie es ist, bin ich zufrieden. Ich habe einige Dinge machen können in der Zeit, die mir sehr viel Freude gemacht haben. Ich habe seit 3 Jahren eine Enkeltochter. Das ist die Krönung für uns und genauso machen wir das weiter. Und wenn sich irgendwas ändern sollte, dann müssen wir wie in der Fliegerei flexibel reagieren und trotzdem Spaß an der ganzen Sache haben. Und vielleicht wird es ja jetzt in Sachen Flugangst was mit der Karin zusammen, dass wir da wieder etwas aktiver werden. Da freue ich mich drauf.
Ja, das wäre sehr schön, weil ich glaube, ihr könnt sehr vielen Menschen helfen. Vielen lieben Dank, Karin Bonner, Fritz Kleiber. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Unser nächster Podcast im Juli erscheint mit Oliver Fleischer. Das hätte der Oma gefallen. Und das war unser Podcast Lebe gut. Neu an jedem letzten Sonntag des Monats. Hier gibt's Nachdenkliches und Mutmachendes. Abonnieren Sie uns gerne und schenken Sie uns ein Like, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Für Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast@schwabenverlag.de. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, lassen Sie die Sonne in Ihr Leben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Angela Neiß.